Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass ich Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Am Punkt begrüßen darf. Heute haben wir ein Thema vor der Brust, das eigentlich schon in gewisser Weise in aller Munde ist. Der Begriff selbst hat sich aber in Österreich noch nicht so etabliert, wie das in der Zukunft der Fall sein wird. Ja, Sie haben es erraten, heute reden wir über das Datenrecht. Und ich freue mich, dass ich einen Rechtsanwalt bei mir heute im Studio habe, der sich mit dem Datenrecht sehr intensiv befasst hat und auch intensiv befassen wird. Die Rede ist von Stefan Humer von der Kanzlei CHG Rechtsanwälte. Er ist am Standort Wien aktiv in der Practice Group Corporate und M&A. Er ist aber auch spezialisiert auf Gesellschaftsrecht, M&A-Transaktionen sowie IP, IT und Datenrecht und berät zahlreiche Unternehmen. Und er wird uns heute zum Thema Datenrecht ganz, ganz viele Einblicke geben können, die extrem spannend sein werden. Jetzt möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen und würde gleich einfach mit einer sehr wichtigen Frage reingehen. Sie wissen ja, wir Juristen leben von Begriffen, von Begriffsdefinitionen. Deswegen die erste Frage, was versteht man denn überhaupt unter dem Begriff Datenrecht?
Ja, zunächst einmal von meiner Seite hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Was versteht man unter Datenrecht? Zunächst würde ich gerne mal darauf hinweisen, dass das Datenrecht etwas anderes ist als das Datenschutzrecht. Ich denke, wir sind das mittlerweile so gewohnt, wenn wir an Recht und Daten gemeinsam denken, dass wir dann gedanklich immer sehr schnell gleich beim Datenschutzrecht landen. Das hat natürlich gewissermaßen historisch gesehen auch seine Berechtigung, weil das einfach gerade in den letzten Jahren ein sehr zentrales Thema war. Mittlerweile würde es meiner Meinung nach aber etwas zu kurz greifen, wenn man den Themenbereich Daten und Recht rein auf das Datenschutzrecht herunterbrechen würde. Daten sind im heutigen Wirtschaftsleben nämlich deutlich vielseitiger im Einsatz als ein reiner Schutzgegenstand, als das personenbezogene Datum, das wir aus dem Datenschutzrecht kennen. Anknüpfungspunkt beim Datenschutzrecht, ich sage so, sind auch personenbezogene Daten, also jene Daten, die einen Menschen identifizieren können. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich auch genügend Daten gibt, anhand derer kein Mensch identifiziert werden kann und die deswegen nicht in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung fallen. Das können Daten sein, die vormals einen Personenbezug hatten, ihn aber durch Anonymisierung vielleicht verloren haben, oder auch Daten, die von vornherein keinen Personenbezug aufgewiesen haben, wie zum Beispiel Maschinendaten. Also ich denke hier an Daten, die bestimmte Betriebszustände einer Maschine aufzeichnen oder Informationen etwa zum Stromverbrauch liefern. Auch diese Daten sind aber wertvoll und werden als Wirtschaftsgut immer gefragter, sodass sich natürlich auch in Bezug auf diese Daten diverse Rechtsfragen stellen. Und jetzt kann ich endlich zur Frage zurückkommen, nämlich was das Datenrecht ist. Ich würde sagen, dass sich das Datenrecht mit genau solchen Rechtsfragen befasst, nämlich wem gehören die Daten, wer hat Zugang zu ihnen, wer darf sie wie nutzen und wie kann ich allenfalls auch mit diesen Daten handeln. Das sind also teilweise zivilrechtliche Fragestellungen, teilweise aber auch regulatorische Themen, die uns hier im Datenrecht begegnen können.
Sehr spannend, der Einstieg, gleich die Abgrenzung zum Datenschutzrecht. Ich glaube, diese Abgrenzung ist sehr wichtig, nicht, dass man da einfach reinfällt und sich denkt, naja, Datenrecht ist Datenschutzrecht, sondern das ist eine ganz wichtige Abgrenzung, die wir gleich bei der ersten Frage vorgenommen haben. Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema Datenrecht auseinandergesetzt, einfach weil es noch sehr jung ist von der Begrifflichkeit und habe mir mal angesehen, woher das Datenrecht kommt, beziehungsweise wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir in Zukunft sehr stark mit dem Datenrecht beschäftigt sein werden. Das hat mich dann doch durchaus ein bisschen überrascht. Ich gebe die Frage gleich an Sie weiter, Herr Hummer. Wo nimmt das Datenrecht denn eigentlich seinen Ursprung? Oder mit anderen Worten gefragt, wer treibt es denn gesetzlich beziehungsweise legistisch voran?
Ja, das ist ganz klar die Europäische Union. In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Es gibt da mehrere Rechtsakte, die aus Brüssel kommen, die teilweise schon gelten, teilweise demnächst gelten werden. Also hier ist ganz klar die EU der Akteur, der das gesetzgeberisch vorantreibt. Die Hintergründe und Regelungsgegenstände dieser einzelnen Rechtsakte, die ich gerade angesprochen habe, sind unterschiedlich. Großteils aber Teil der sogenannten EU-Digitalstrategie. Der EU geht es dabei darum, für eine optimale Verteilung der Daten im EU-Binnenraum zu sorgen. Die sollen so vielen Marktteilnehmern wie möglich zugutekommen. Und versprechen tut sich die EU davon eine gesteigerte Innovation und auch mehr Effizienz. Und diese Ziele sollen dadurch erreicht werden, dass faire Regeln für die Nutzung von Daten und auch den Datenzugang festgelegt werden. Und das ist gewissermaßen das gemeinsame Ziel dieser datenrechtlichen EU-Regularien.
Sie haben es angesprochen, es kommen eine Vielzahl von Acts auf uns zu, es kamen auch schon Acts auf uns zu. Das heißt, es ist nicht ein Act oder eine gesetzliche Maßnahme, die EU hier ergreift, sondern es sind ganz, ganz viele, teils auch ganz unterschiedliche Regelungen und Acts, die auf uns in Österreich zukommen, also nicht nur in Österreich, sondern generell in der EU. Aus Ihrer Sicht, mit Blickpunkt und auf Hinblick des Datenrechts, welche Acts sind denn derzeit von größter Bedeutung?
Ja, also zunächst einmal, es ist richtig, dass es da viele verschiedene gibt. Ich würde zunächst einmal den Data Act und den Data Governance Act im Zusammenhang mit dem Datenrecht ansprechen wollen. Ganz einfach, weil die beiden das sozusagen klassische Datenrecht im Sinne meiner obigen oder meiner einleitenden Beschreibung sind. Ich stelle vielleicht die einzelnen Akte kurz einmal vor. Data Act hat viele Ziele und viele einzelne Themen, die er angeht. Im Wesentlichen oder sehr zentral ist, dass er neue Rahmenbedingungen für die Nutzung und den Austausch von Daten bringen wird. Das ist aus meiner Sicht das zentrale Regelwerk. Ich würde daher vorschlagen, dass ich hier jetzt einmal nicht dazu mehr sage und wir später vielleicht noch im Detail darüber sprechen. Nur noch ein einziger Satz. Der Data Act ist Anfang dieses Jahres in Kraft getreten und wird in großen Teilen ab Herbst 2025 dann anwendbar sein. Der zweite Act, den ich schon kurz erwähnt habe, ist der DGA, also der Data Governance Act, dessen übergeordnetes Ziel ist, eine höhere Verfügbarkeit von Daten zu schaffen. Und da setzt er bei Daten, die im Besitz von öffentlichen Stellen sind, an, auch bei Datenspenden, das im Zusammenhang mit sogenannten datenaltruistischen Organisationen und dann auch noch im Zusammenhang mit der Datenvermittlung. Also da gibt es dann eigene dafür vorgesehene Organisationen, das sind dann die sogenannten Datenvermittlungsdienste. Und auch der Data Act ist schon anwendbar. Und zwar schon seit dem vergangenen Jahr, September vergangenen Jahres. Und also ich habe es eingangs erwähnt, das waren jetzt die meiner Meinung nach klassischen datenrechtlichen Regularien. Und dann möchte ich noch zwei andere ansprechen, die grundsätzlich jetzt nicht Datenrecht in diesem klassischen Sinn sind, die ich aber zumindest punktuell teilweise schon auch in diesem Bereich ansiedeln würde, nämlich den Digital Markets Act, oft abgekürzt mit DMA. Dem geht es grundsätzlich um andere Dinge, nämlich die Regulierung von digitalen Märkten. Deswegen wird er auch sehr stark mit dem Kartellrecht in Verbindung gebracht. Der Ausgangspunkt ist ein gewisses Ungleichgewicht, das man auf diesen Märkten sieht, nämlich zugunsten der klassischen Big Tech-Unternehmen, wie wir sie kennen. Das sind in der Sprache des DMA die sogenannten Gatekeeper. Und man ist zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Mitgrund dafür, dass diese Unternehmen so eine starke Marktmacht haben, auch die Datenschätze sind, auf denen sie sitzen. Also die, glaube ich, es ist bekannt, die haben riesige Datenmengen und können erhebliche Wettbewerbsvorteile aus diesen ziehen und sind dadurch in eine Position gekommen, in der sie mit ihrer Marktmacht die Möglichkeit haben, andere kleinere Marktteilnehmer vom Markt zu verdrängen oder zumindest klein zu halten. Und dem versucht der DMA entgegenzuwirken. Und ein Instrument, das er dafür hat, sind Datenzugangsrechte. Aus der Sicht des Gatekeepers wäre das jetzt eine Verpflichtung unter bestimmten Umständen, bestimmten anderen Marktteilnehmern. Daten, die der Gatekeeper hält und die bei Nutzung des Gatekeeper-Dienstes entstanden sind, zur Verfügung zu stellen. Und diesen Aspekt, den würde ich auch in die Nähe des Datenrechts rücken, ganz einfach, weil wir auch beim Data Act diese Zugangsrechte kennen. Deswegen möchte ich ihn in diesem Gespräch erwähnt haben. Und da letzter Act, den ich ansprechen möchte, ist der AI Act. Da ist es meiner Meinung nach ganz ähnlich, dass es dem eigentlich um andere Dinge geht. Im Kern ist der AI Act ein Produktsicherheitsrecht und primär sicherlich nichts Datenrechtliches, aber es gibt auch dort eine Bestimmung für Trainingsdaten. Da werden bestimmte Vorgaben, bestimmte Qualitätskriterien aufgestellt, die Trainingsdaten, die bei Hochrisikosystemen eingesetzt werden, entsprechen müssen. Und auch das hat wieder ein bisschen einen datenrechtlichen Touch und sollte meiner Meinung nach daher hier erwähnt werden. Ja, das waren die aus meiner Sicht vier zentralen Acts.
Man sieht, es gibt relativ viele gesetzliche Vorhaben und es ist gar nicht so einfach, die jeweiligen Acts voneinander zu trennen und zu unterscheiden. Deswegen vielen Dank für diese kurze Darstellung. Man könnte, glaube ich, über jeden dieser Acts mindestens 2, vielleicht sogar 3 Stunden plaudern. Die Zeit werden wir uns heute nicht nehmen, Sie werden es verstehen. Aber ich glaube, einen Act müssen wir uns trotzdem ein bisschen näher anschauen, einfach weil er erst mit Herbst des nächsten Jahres schlagend wird und sicherlich von den Auswirkungen für viele Unternehmen sehr groß sein wird. Und die Rede ist natürlich hier vom Data Act. In aller Kürze, ich weiß, das wird sehr, sehr schwer werden, das ist eine Mammutaufgabe jetzt für Sie, aber was regelt der Data Act einmal ganz grob gesagt?
Ja, ich habe es schon vorher kurz angesprochen. Der Data Act hat schon mehrere Themen, die er abdeckt. Aber ja, Sie haben natürlich recht, wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir bei dem sehr wesentlichen Thema der Datenzugangsrechte für heute bleiben. Also zusammengefasst geht es beim Zugangsrecht aus dem Data Act darum, dass der Berechtigte, wir kommen dann gleich später dazu, wer der Berechtigte ist, das Recht hat, Daten von jemand anderem heraus zu verlangen. Also er darf dann Zugang zu diesen Daten haben oder sie müssen ihm zur Verfügung gestellt werden. Umgekehrt, aus Sicht des Verpflichteten bedeutet es, dass der Verpflichtete Daten, die er hält, jemand anderem zur Verfügung stellen muss. Beim Data Act muss man, denke ich, fürs Verständnis wissen, dass es dem primär um das Internet of Things geht. Also vernetzte Produkte, die Daten aufzeichnen über Sensoren und die untereinander austauschen. Das sind jetzt Geräte aus dem privaten Bereich, wie zum Beispiel Smart Home Geräte oder Wearables wie Fitness Tracker. Aber es finden sich auch genügend Gerätschaften im industriellen Bereich, Maschinen in der Landwirtschaft. All diese Maschinen können Sensoren haben, damit Daten aufzeichnen und austauschen und über diesen Umweg dann in den Anwendungsbereich des Data Act kommen. Aber Sie sehen schon einmal daran, dass die Daten, die vom Data Act erfasst sein können, sehr verschieden sein könnten. Das können Daten sein, die unser Nutzerverhalten betreffen. Stichwort wäre hier dann eben das Wearable oder eine smarte Energieanlage, die mein Heizverhalten zu Hause aufzeichnet, aber auch Daten, die einfach von einer Maschine generiert werden und Auskunft darüber geben, wann eine Maschine idealerweise wieder gewartet werden sollte, zum Beispiel. Beim Data Act gibt es, ich würde sagen, wir denken uns ein bisschen durch dieses Zugangsrecht jetzt durch. Da gibt es drei zentrale Akteure. Nämlich einmal den Hersteller. Das ist derjenige, der die Maschine oder das Wearable produziert hat und deswegen die Daten hat. Regelmäßig ist es so, dass diese Geräte oder Maschinen so technisch so ausgelegt sind, dass die Daten dann alleine bei dem Hersteller landen, sodass er rein aufgrund der technischen Konzeption eine exklusive Kontrolle darüber hat. Dann gibt es den Nutzer, das ist derjenige, der das Produkt verwendet und durch diese Produktnutzung die Daten überhaupt erst generiert. Der Nutzer kann jetzt nicht nur ein Mensch sein, sondern durchaus auch ein Unternehmen. Und ich glaube, dieser Umstand ist sehr wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, dass es hier jetzt nicht darum, um einen Nutzer als natürliche Person geht, sondern der Data Act seine große Wirkung wahrscheinlich im B2B-Bereich entfalten wird, weil Unternehmen regelmäßig mit den Daten, um die es hier geht, weit mehr anfangen können werden als jetzt eine natürliche Person. Und der dritte Akteur im Bunde, den ich noch erwähnen möchte, ist der Datenempfänger. Das ist jetzt nicht der Nutzer, also der nutzt die datengenerierende Maschine nicht selbst. Er erhält die Daten aber zum Beispiel auf Verlangen des Nutzers. Das heißt, der Nutzer sagt dem Hersteller, bitte räume nicht mir, sondern dem Dritten, eben dem Datenempfänger, Zugang zu den Daten, die ich durch meine Produktnutzung generiert habe, ein. Und eine Frage, die sich dann natürlich dann, bevor wir dann ins Zugangsrecht eintauchen, sicherlich einmal stellt, ist, warum macht man denn das Ganze? Warum greift man denn hier überhaupt regulierend ein und lässt das Ganze nicht einfach seinen Lauf nehmen? Und ich denke, die Antwort liegt schon darin begründet, welchen Zustand wir hätten, wenn wir die Dinge seinen Lauf nehmen ließen. Ich habe vorhin angesprochen, dass regelmäßig die IoT-Geräte so designt sind, dass die Daten automatisch und oft exklusiv beim Gerätehersteller landen. Das heißt, es wäre derjenige der Einzige, der mit diesen Daten überhaupt arbeiten könnte. Und diesen Zustand stuft man als suboptimal ein und möchte ihn mit dem Data Hack daher ändern. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass man annimmt, dass Innovationspotenzial verloren geht, wenn nur der Hersteller die Daten hat und niemand anderer mit diesen Daten arbeiten kann. Die Logik dahinter ist einfach, wenn sich mehr kluge Köpfe mit den Daten beschäftigen können, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass daraus neue Erkenntnisse gewonnen werden, neue Produkte entstehen oder bessere Dienstleistungen, die dann letztlich den Konsumenten zugutekommen. Ein anderer Grund dafür, warum man dem Hersteller nicht die alleinige Kontrolle überlassen möchte, liegt sicherlich auch darin, dass das für den Wettbewerb erhebliche Auswirkungen hätte. Nämlich insbesondere auch für den Wettbewerb auf sogenannten nachgelagerten Märkten. Das sind jetzt Märkte nicht auf der Ebene des IoT-Gerätes selbst, sondern eine Stufe darunter. Also Märkte für zum Beispiel Dienstleistungen in Bezug auf diese Geräte. Das kann jetzt eine Produktoptimierung sein oder auch eine bloße Reparatur. Und ich glaube, hier muss man einen Unterschied machen zwischen der Art, wie die Dinge im digitalen Bereich funktionieren und wie wir sie vielleicht vom analogen Bereich oft noch gewohnt sind. Also ich versuche es anhand eines Beispiels zu erklären. Ich denke, es ist bei smarten Geräten üblicherweise so, dass die nur dann repariert werden können, wenn man auch die Daten oder bestimmte Daten dazu hat, die einfach angefallen sind bei der Nutzung. Also ohne die kann die Reparaturdienstleistung womöglich nicht erbracht werden. Und wenn es jetzt so wäre, dass nur der Hersteller diese Daten hätte, diese aber nicht herausgibt, dann wäre er der Einzige, der die Reparatur durchführen könnte, und wäre dann auf diesem Markt quasi konkurrenzlos. Und diesen Zustand möchte der Data Act nicht, sondern dafür sorgen, dass mehrere Akteure mit den Daten arbeiten können und davon profitieren können, dass ihr Potenzial auch besser ausgeschöpft wird. Ja, soweit einmal einige Gedanken zu den Hintergründen dieser Regelung.
Sie haben ja gesagt, und das finde ich sehr spannend, besondere Bedeutung wird der Data Act im B2B-Bereich haben, das heißt im Business-to-Business-Bereich. Und speziell, wenn es um Business-to-Business geht, Involvierung zweier Geschäftspartner, Involvierung mehrerer Unternehmen, stellt sich natürlich jetzt die Frage, was kommt eigentlich auf die Unternehmen zu?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also beim Zugangsrecht bleiben, da kommt schon einiges auf die Unternehmen zu, nämlich auf beiden Seiten des Zugangsrechts. Für den Hersteller, also den Verpflichteten, ist das in erster Linie auch einmal ein großes Compliance-Thema. Also abgesehen davon, dass er auch so Informationspflichten à la DSGVO hat, in Bezug auf den Data Act, muss er die Zugangsrechte regelmäßig schon im Herstellungsprozess, also in der Phase des Produktdesigns, mitdenken, weil der Data Act vorsieht, dass der Nutzer den Zugang direkt aus dem Produkt heraus haben muss. Also zum Beispiel, dass er die Daten dann über eine Benutzeroberfläche auslesen kann. Das ist etwas, das muss man, so ist mein technisches Verständnis, üblicherweise eben schon im Herstellungsprozess entsprechend anlegen. Dann denke ich aber auch, dass es für die Vertragsgestaltung einen großen Unterschied machen wird und dass viele Verträge, die jetzt verhandelt werden, dann natürlich auch noch in einem Zeitraum gelten sollen, in dem der Data Act dann schon anwendbar ist, sodass es auch vor diesem Hintergrund Sinn macht, sich so früh wie möglich damit zu beschäftigen, dass man die neuen Erfordernisse rund um die Daten dann auch schon in dem Vertrag entsprechend abgebildet hat. Und auf der anderen Seite des Zugangsrechts, also bei den Nutzern und bei den Datenempfängern, denke ich, dass der Data Act einfach ein großes Potenzial hat, also dass sich da neue Möglichkeiten auftun werden, die man natürlich nicht einfach ungenutzt lassen möchte, weil wenn sich die Konkurrenz damit befasst, damit auseinandersetzt, wie bekomme ich die Daten, wie kann ich meine eigenen Dienstleistungen optimieren mit diesen Daten, dann wäre eine unterbliebene Auseinandersetzung mit dem Data Act wohl mit Marktnachteilen verbunden. Also ich merke immer wieder, dass das Zugangsrecht ja von der Ausgangslage her als etwas sehr Einfaches empfunden wird. Ich kann das auch gut verstehen, weil es ja tatsächlich sehr simpel klingt. Der eine muss dem anderen die Daten geben und aus. Im Einzelfall ist es dann schon deutlich komplexer. Also da stellen sich diverse rechtliche und auch technische Fragen, die man immer im Einzelfall klären wird müssen. Das beginnt schon einmal beim Anwendungsbereich. Also Sie kennen es von vergleichbaren Regelwerken. Da gibt es dann immer einen langen Katalog an Definitionen und dann muss man mal prüfen, ob im konkreten Fall ob man da hineinfällt, also ob die Definitionen erfüllt sind. Und so ist es auch beim Data Act. Bestimmte Fragen, die sich der Hersteller regelmäßig stellen wird, sind natürlich einmal, ob er die Daten überhaupt herausgeben muss und wenn ja, welche Daten. Er wird sich dann auch fragen, ob er die Daten nicht zurückhalten kann, also ob er nicht den Zugang verweigern kann, wenn die Herausgabe auch bedeuten würde, dass er Geschäftsgeheimnisse dadurch preisgibt. Oder was ist, wenn in diesen Daten auch personenbezogene Daten drinnen sind? Wo bleibt dann der Datenschutz? Interessieren wird den Hersteller natürlich oft auch, ob er eine Vergütung verlangen kann für die Datenherausgabe. Und einen Punkt möchte ich auch noch erwähnen, weil der, glaube ich, in der Praxis schon auch wichtig sein wird, ist die technische Zugangseinräumung. Wie hat die zu funktionieren? Und die Nutzer werden sich ähnliche Fragen aber natürlich dann auf der anderen Seite stellen, nämlich was tue ich, wenn mir die Daten nicht gegeben werden? Wie kann ich zu meinem Recht kommen? Was tue ich, wenn ich die Daten in einem für mich unbrauchbaren Format bekomme? Oder was darf ich denn alles machen mit den Daten, wenn ich sie einmal habe? Also ich glaube, man kann anhand dieser Fragen schon erkennen, dass hier zahlreiche Dinge zu klären sind und dass auch gröbere Interessenskonflikte zwischen den involvierten Akteuren vorhersehbar sind und es da sicher einiges an Arbeit gibt, die aufzulösen. Und das wird oft auch vertraglich passieren müssen, in sogenannten Datenlizenzverträgen. Die schreibt der Data Act teilweise auch verpflichtend vor. Ich glaube aber, dass die ganz unabhängig von dem Data Act in Zukunft mehr Bedeutung haben werden, einfach weil es schon viele Use Cases dafür gibt, in denen sich ein Datenaustausch gelohnt hat und wie bei den meisten Transaktionen auch bei einem Datenaustausch einiges rechtlich zu bedenken ist, dass dann oft sehr sinnvoll ist, wenn man hier auch wirklich einen ordentlichen Vertrag, durch den man dann abgesichert ist, aufsetzt. Also zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, dass der Data Act nicht nur in puncto Compliance, sondern auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Vertragsgestaltung einiges bewegen wird und vielleicht auch wirklich einen Umdenkprozess lostreten kann, nämlich das Unternehmen von dem eher alteingesessenen Verständnis, dass die Daten, die sie halten, natürlich ein Asset sind und dass die aus Wettbewerbsgründen einmal für sich behalten werden, eher wegkommen und sich in Richtung dem Potenzial, das ein Datenaustausch haben kann, orientieren. Also ich glaube, hier könnten wir durchaus eine Veränderung sehen, so zumindest die Hoffnung des Data Act.
Wir haben es gesehen, sehr viel ist im Data Act geregelt. Das heißt, da wird sehr, sehr viel auf die Unternehmen zukommen. Ich danke Ihnen für die gute Darstellung des Data Acts. Ja, das wird uns beschäftigen. Im Herbst 2025 soll er in Kraft treten und anwendbar sein. Und bis dorthin wird für die Unternehmen noch sehr, sehr viel zu tun sein. Was man in Zeiten wie diesen nie außer Acht lassen darf, ist die Verbindung von Daten, Digitalisierung, KI. Das sind viele Buzzwörter, die aber zusammenhängen. Und deswegen meine Frage, Sie haben ja schon eingangs vom AI Act gesprochen. Und meine Frage ist, wenn man jetzt auf den Data Act schaut, auf den Data Governance Act, sind diese Acts eigentlich KI-fit oder lassen Sie mich die Frage ein bisschen anders formulieren. Wurde KI bei diesen Acts mitgedacht oder bleiben Regelungen zur KI dem AI Act vorbehalten?
Ja, zunächst muss man sagen, dass die Ziele von Data Act und AI Act schon verschiedene sind. Aber die Frage ist sehr gut und trifft auch einen regelmäßig geäußerten Kritikpunkt, nämlich dass AI Act und Data Act besser miteinander verzahnt werden hätte müssen. Also ich glaube, was man, wenn man das kritisiert, vor Augen hat, ist auch schon die Regelung im AI Act, die ich vorhin kurz angesprochen habe, nämlich dass es für bestimmte Trainingsdaten konkrete Anforderungen gibt, ein bestimmtes Qualitätsniveau, dem sie entsprechen müssen. Und die Kritik lautet, wenn ich zeitlich nahe Verhältnis zueinander diese beiden Acts verabschiede, dann wäre es doch schön gewesen, wenn ich die beiden insoweit aufeinander abstimme, dass ich aus dem Data Act heraus die Daten gleich in dieser Qualität, in der ich sie womöglich unter dem AI Act brauche, bekommen kann. Und die Kritik lautet, dass der Data Act ein solches Recht nicht verschafft. Also das stimmt zunächst einmal. Der Data Act verschafft nicht einen Anspruch auf die Daten, auf Daten in dieser Qualität. Ich denke, man müsste vielleicht einmal schauen oder wird vom jeweiligen KI-System abhängen. Da wird die erste Frage sein, dieses KI-System wirklich mit den klassischen IoT-Daten, die man ja beim Data Act hat, trainiert werden soll. Und dann gibt es natürlich auch, denke ich, Gründe, warum das so geregelt ist. Aber was bleibt, ist auf jeden Fall das eben oft als unbefriedigend empfundene Ergebnis, dass man, wenn man sich Daten aus dem Data Act besorgt, und die für das Training einer KI einsetzen möchte, allenfalls diese Daten erst auf das erforderliche Qualitätsniveau bringen muss. Ich möchte aber schon auch betonen, dass man den Data Act auch durchaus positiv in diesem Zusammenhang wahrnehmen kann, ganz einfach, weil er ein Beschaffungsinstrument für Daten sein kann. Und weil es ja auch gut möglich ist, wenn der Data Act funktioniert, so wie er das soll, dass dann allgemein mehr Daten im Umlauf sind, dass Datensilos eher aufgebrochen werden können oder zuerst nicht entstehen und diese sich dann verstärkt im Umlauf befindenden Daten wiederum dazu führen, dass Datenaustausch eine gängigere Praxis wird, die dann eben mittelbar auch KI-Entwicklern zugutekommen kann. Also ich würde schon als Fazit meinen, dass man den Data Act grundsätzlich auch aus der KI-Warte heraus betrachtet, positiv bewerten kann.
Lieber Herr Hummer, das waren ganz viele, ganz, ganz wichtige Informationen. Wir haben uns das Datenrecht, denke ich, sehr fundiert und tiefgehend angeschaut und einen guten Einblick bekommen, was die unterschiedlichen Acts bringen werden. Der Data Act wird uns besonders verfolgen und ich glaube, wir werden zum Data Act noch ein kleines Follow-up machen, wenn es dann wirklich soweit ist und spruchreif ist. Ich danke Ihnen, dass Sie heute mein Studiogast waren, dass Sie die Dinge so gut auf den Punkt gebracht haben und ja, freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast.
Herzlichen Dank, mir hat es Spaß gemacht.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Ampunkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt, dem Podcast des Linde Verlags.